Hallo und schönen guten Tag. Mir scheint gerade die Sonne ins Gesicht. Wie ist es bei dir?
Mir nicht, aber wir haben Sonne draußen und ich sitze trotzdem mit dir drin hier. Wenn das mal kein Liebesbeweis an unsere Zuhörer und ZuhörerInnen.
ZuhörerInnen. Ja, das stimmt. Dann musst du dich irgendwie anders hinsetzen, weil wie du siehst, scheint bei mir die Sonne in mein Gesicht. Das ist sehr angenehm gerade. Und Leute, der Frühling ist da. Aber ich muss sagen, es ist gerade noch so ein bisschen ambivalent, denn ich habe gerade Nachtschicht und deswegen muss ich nachts von zu Hause losfahren. Und nachts ist es noch so dermaßen kalt. Also vor allem vor ein paar Tagen war es einfach nachts so -7 Grad. Und dann bin ich morgens aus der Arbeit gekommen, so um 10, 11 Uhr. Und es war einfach so warm, dass ich wusste nicht, was ich anziehen soll. Ich hatte dann Zwiebellook an. Wie du siehst, ich habe auch heute so ein Hoodie an, weil es heute Nacht auch so fröstelig war. Und dann habe ich mich danach mit meiner Freundin zum Frühstück getroffen und wir saßen in der Sonne. Ich habe geölt, wirklich. Also das ist jetzt die Zeit des Zwiebellooks, Leute. Zwiebellook-Zeit.
Mimi, ganz kurz, welches Team? Eher frieren oder eher schwitzen?
Frieren ist das Allerschlimmste, was es gibt. Das zieht dann so in dich rein und dann ist das so, oh, und dann wird dir so kalt, dann wirst du müde. Ist ganz schlimm. Frieren ist das Schlimmste. Lieber schwitzen.
Auf jeden Fall, ja. Und ich finde es immer total befremdlich. Ich habe ein paar Familien, die echt süß sind und mit denen ich auch so, da vibet es halt auch menschlich. Und dann sagen die mir, nee, also ab 20 Grad, das ist mir dann schon zu heiß. Okay, war schön mit euch. Danke, war schön mit euch. Nee, wirklich, also wie kann das klappen? Ich habe eine Mutter, die liebe ich echt heiß und fettig, die habe ich schon länger und die ist am Kümmeln, sobald es 20 Grad ist und die weiß ganz genau, die kennt mich ja jetzt auch sehr gut, dass das gerade erst anfängt, meine Wohlfühltemperatur kurz zu kratzen. Und dann sage ich auch immer, meine Güte, liebe Frau Müller-Meyer-Schmidt, wie kann das mit uns so gut passen? Da geht nicht. Das funktioniert. Ja, ich weiß, Frau Kutsch, das ist nicht ihrs. Nee, sag ich, nee. Um Gottes Willen. Also.
Ja, aber wenn einem so richtig, aber das kann ich auch verstehen, weil das ist ja bei meinem Mann auch so, dem ist tendenziell eher zu warm und das ist auch scheiße. Also wenn ihr immer zu warm ist und wenn du immer schwitzt, das ist dann auch blöd. Das kann ich echt verstehen.
Also ich gehe auch gerne in die Sauna. Da schwitze ich mich ja auch dumm und dämlich.
Ja, aber, aber das ist ja was ganz anderes. Erstens bist du nackt, zweitens ist das nur für einen kurzen Teil und drittens hast du dich in dem Moment fürs Schwitzen entschieden. Mein Mann geht auch gerne in die Sauna. Aber der läuft nicht gerne bei 32 Grad mit seinem Bart durch einen Städtetrip. Naja, ich bin auf jeden Fall Team Schwitzen, weil ich auch nicht so fies schwitze. Das hat, glaube ich, auch was damit zu tun. Ich glaube, wenn man so ein richtiger Schwitzer ist, dann kann ich mir das auch echt unangenehm vorstellen. Aber dadurch, dass ich keine Schwitzerin bin und prinzipiell eher friere, dann deswegen lieber eine Schicht zu viel anziehen, als am Ende frieren. Weil wenn ich friere, dann ist der Tag für mich gelaufen. Habe ich keinen Bock mehr, dann will ich nach Hause. Nee, das versaut mir dann den ganzen Tag.
Ich sage dann immer, es sind schon viele erfroren, aber es ist noch keiner erstunken.
Das stimmt, aber Hitzeschlag gibt es trotzdem.
Ja, natürlich. Das ist aber ja schon wieder Next Level.
Naja, also ihr Lieben, ihr könnt uns ja mal schreiben, ob ihr lieber schwitzt oder lieber friert. Das hat gar nichts mit dem Thema zu tun, worüber wir heute reden. Ja, falls ihr jetzt denkt, was ist das denn für eine komische... Wir versuchen keine elegante Überleitung zu finden. 0,0. Es hat sich nur gerade ergeben, aufgrund des tollen Wetters in Deutschland. Wir sprechen heute, wie versprochen, noch einmal über das Thema psychische Gewalt. Letztes Mal haben wir vor allem über die Mechanismen gesprochen, darüber gesprochen, was eine toxische Beziehung wirklich ausmacht, wie sich psychische Gewalt äußert, mit ganz vielen Beispielen, was wir in unserem Umfeld erlebt haben oder was Sarah in ihren Familien schon erlebt hat. Heute möchten wir das gerne noch einmal vertiefen und über die Kinder sprechen, also was passiert mit Kindern, die mit so einer Beziehung in ihrem Umfeld aufwachsen, also wenn beispielsweise die Eltern so eine Beziehung haben, in der psychische Gewalt involviert ist, was macht das mit den Kindern, aber auch, was kann man machen, wenn man aus so einer Beziehung heraus möchte, was gibt es da für Mittel und Wege und für Schritte, auch juristisch, weil das ist ja das Best-Case-Szenario, dass man da Gott sei Dank auch irgendwann wieder rauskommt. aus diesen Beziehungen. Und mir ist aufgefallen, dass wir letztes Mal gar nicht über einen Fall von dir gesprochen haben. Deswegen hast du einen Fall dabei, in dem du psychische Gewalt in einer Familie erlebt hast. Abgesehen von den 1 Million Beispielen, die wir letztes Mal schon benannt haben.
Ja, genau. Ich habe nicht mit einem Fall angefangen, das stimmt, aber wir haben ja ganz viele Beispiele aus meinem Alltag als Sozialarbeiterin ja genommen.
Aber vielleicht hast du ja was, wo ein Kind involviert war.
Ja, da fallen mir direkt ganz viele ein. Was hätten Sie denn gerne, wo das Kind von psychischer Gewalt betroffen ist oder wo die Eltern sich gegenseitig mit psychischer Gewalt konfrontieren und das Kind einfach nur in Anführungszeichen dabei ist? Sie haben die Wahl.
Schlimm genug, dass du so viele verschiedene Einfälle schon direkt hast. Aber ich würde sagen, sag doch mal ein Fallbeispiel, wo es auf der Elternebene war.
Mhm, okay. Es geht um Zwillinge, ein Mädchen und ein Junge. Und das Jugendamt hat eine Meldung von der Schule bekommen, weil die zwei sich höchst auffällig verhalten haben, aber komplett unterschiedlich. Das war das Spannende. Deswegen konnten die da nicht einen Nenner irgendwie finden. Also das Mädchen hat angefangen, so eine Gang zu gründen und andere Kinder abzuziehen und wirklich auch zu manipulieren und die zu bedrohen.
Wie alt waren die Kinder?
Oh, warte mal. Zu dem Zeitpunkt, als ich die kennengelernt habe, noch gar nicht so alt. 5. oder 6. Klasse. Also 10, 11 Jahre.
Oh, okay.
Ja, ja.
Oh, okay, ja.
Und der Junge war super rückzügig, hatte fast schon depressive Tendenzen, hatte Schwierigkeiten, seine Meinung zu äußern, war eher super angepasst, also so auffällig, unauffällig in der Schule. Aber es ist halt immer dann rausgekommen, wenn er irgendwie gepiesackt wurde, ist immer wahnsinnig ausgerastet. Also hatte totale Probleme mit seiner Emotionsregulation. Und die Meldung ist dann halt ins Jugendamt gegangen, dann sind die Eltern da gewesen, dann hat das Jugendamt mich angerufen, wie das immer so sein kann. Und ich fand wahnsinnig spannend, dass das Zwillinge waren und die so wahnsinnig unterschiedliche Verhaltensweisen gezeigt haben. Und eigentlich auch gar nicht so, wenn man das noch sagen kann, geschlechterspezifisch. Also häufig ist es eher so, dass Mädchen sich eher rückzügig verhalten und Jungs in die Opposition gehen. Wenn man da überhaupt so einen Vergleich ziehen könnte, ist es eher im Vergleich eher die Jungs, die auffällig werden und aggressiv werden. So, und die Mädchen halt eher, ja, introvertiert, verschlossen. Und dann habe ich mir das angeguckt und wie häufig konnte ich am Anfang überhaupt nichts finden. Akkurates Elternhaus, gut situiert, der Vater häufig weg, die Mutter zu Hause, hat sich lange dazu entschieden, zu Hause zu bleiben. Ist jetzt gerade dabei, wo die Kinder auf die weiterführende Schule gekommen sind, nochmal so ein bisschen in den Beruf zu gehen. Hatte noch eine Schwester, die ein bisschen jünger ist, die jetzt aber auch bald auf die weiterführende Schule geht und so. Und auch im Umgang konnte ich irgendwie, auch in den Elterngesprächen konnte ich überhaupt nichts erkennen. Das war total verrückt. Und dann habe ich die Mutter einmal alleine zu mir ins Gespräch gebeten, ins Büro. Und da war es schon irgendwie ganz komisch, dass die gefragt hat, wie lange geht denn der Termin? Was werden wir denn darin besprechen? Wie ist das denn, wenn wir überziehen und so weiter und so weiter. So, dann habe ich gesagt, ungefähr 1,5 Stunden, aber ich plane meistens 2 ein, damit ich halt so einen kleinen Puffer habe und so weiter. Und dann merkte ich irgendwann, dass sie immer so aufs Handy guckte. Und letztendlich, lange Rede, kurzer Sinn, der Mann hat sie kontrolliert. Er hat von ihr erwartet, dass sie die Gespräche aufzeichnet, um zu kontrollieren, was sie sagt.
Ach,
er hat
du sie, Scheiße.
Er hat sie auch gestalkt, also wenn sie irgendwie gesagt hat, ich gehe jetzt kurz zur DM und da war länger was an der Kasse los. Dann hat er ihr gesagt, okay, du bist jetzt 1/2 Stunde weg gewesen, zu DM und zurück. Länger als 20 Minuten kann das ja gar nicht dauern. Wo warst du?
Ach du Scheiße.
Mit und mit bin ich da so ein bisschen hintergekommen, weil ich natürlich immer wieder erwartet habe, dass die Frau zu mir alleine kommt. Und in den gemeinsamen Gesprächen habe ich dann gemerkt, dass es dem Mann irgendwie nicht gepasst hat, weil ich gesagt habe, ja, nächstes Mal hätte sie gerne nochmal alleine. Und dann sagte er auch, wieso denn immer meine Frau alleine? So, dann habe ich gesagt, naja, möchten Sie auch Termine alleine haben? Nein, aber ich frage mich, warum meine Frau alleine? Und dann wurde er so leicht paranoid. Also am Anfang konnte er das noch echt gut hinkriegen. Aber mein Bauchgefühl hat mir halt gesagt, irgendwas muss ja sein. Die Kinder sind ja nicht so geboren. Und mit der Zeit konnte er das halt nicht lange aufrechterhalten. Und dann habe ich mich mit den Kindern auch alleine getroffen und habe mit denen so Fragen gemacht, was ist typisch Mann, was ist typisch Frau, woran merkst du, dass jemand einen lieb hat? Und dann sagte das Mädchen auch, man merkt daran, wenn einer einen anderen lieb hat, wenn der alles über einen wissen will und dir auch sagen will, was du anziehen kannst, damit es dir gut geht. Und da war halt schon klar, okay. List. Ja, und Leute, es waren deutschstämmige Familien. Also man
ja, jetzt nicht direkt in Stereotype verfallen.
Genau. Ich dachte, ich muss das jetzt nochmal dazu sagen, weil es ja häufig auch ein Vorwurf ist oder ein Vorurteil bei anderen Kulturen, dass das vielleicht so läuft. Nee, aber es waren tatsächlich so Brigitte und Ralf von nebenan. Und das war dann echt ein langer Weg, erstmal Stück für Stück, bis die Frau es geschafft hat, mit mir auch zu sprechen, weil es war ja wahnsinnig schwierig, weil irgendwann habe ich dann gesagt in einem Elterngespräch, dass ich es sehr seltsam finde, dass sie ihr Handy immer auf hat. Ich habe sie nicht auffliegen lassen, aber so nach dem Motto, können Sie das Handy bitte wegstecken? Und dann konnte der Mann ja nichts sagen, ohne sich zu verrennen, so. Ne? Und es war auch nicht so, ich hatte das auch schon mal, dass Familien das gemacht haben, damit ich einen Fehler mache und um mir später irgendwie was vorwerfen zu können. Das war gar nicht die Intention, das irgendjemandem anderen zu zeigen, sondern es ging lediglich darum, diese Aufnahmen später als Kontrolle zu verwenden, ob sie irgendwas Falsches gesagt hat.
Boah, das ist ja so krass.
Und dann bin ich dann mit ihr spazieren gegangen und habe gesagt, ah, lassen Sie die Tasche doch gerne im Auto. Dann war das halt dann auf dem Handy drauf. So.
Ah ja, okay.
Sie durfte ja nicht sagen, ja, aber mein Mann muss mich erreichen, deswegen nehme ich das Handy mit, das wäre ja auffällig gewesen. Also war das dann eine Pattsituation.
Und wie ist das geendet? Also ist sie noch mit dem zusammen, weißt du das?
Ja, leider ja. Also sie hat es nicht geschafft, das ist mein letzter Stand, sie hat es nicht geschafft, dass das irgendwie zu durchbrechen. Sie hatte einfach wahnsinnige Angst, ich habe sie dann noch angebunden. Und die Kinder haben jetzt jeweils eine eigene EB, aber der Vater, ich wurde dann irgendwann zu gefährlich.
Was heißt EB?
Erziehungsbeistandschaft, also eine Person, die nur für die Kinder dann da ist und die zu stärken. Ich war aber irgendwann zu gefährlich, der hat mich rausgekickt.
Ich bin mir sicher, dass das ein schleichender Prozess war und dass das nicht ab Tag 1 war und dass die Frau am Anfang nicht wusste, worauf sie sich einlässt und jetzt ist sie einfach gefangen und das ist so furchtbar, vor allem, wenn Kinder involviert sind. Und heute möchten wir auch vor allem über die Kinder sprechen. Du hast ja eben schon gesagt, dass die Tochter das implementiert hat, was sie mitbekommen hat von der Beziehung ihrer Eltern. Also wie äußert jemand Liebe? Was heißt das, wenn jemand dich lieb hat? Dann das Thema Kontrolle. Was gibt es denn für Auswirkungen auf Kinder? Und wir sprechen jetzt wirklich über die Fälle, wo die Kinder nicht direkt selbst psychischer Gewalt ausgesetzt sind. Das gibt es natürlich auch häufig genug, leider. Jetzt geht es darum, was viele unterschätzen, weil sie meinen, dass die Kinder ja nicht direkt betroffen sind. Das passiert ja nur mit mir, die Kinder kriegen das gar nicht mit und so, die sehen das gar nicht, die verstehen das gar nicht, etc. pp. Wie empfindest du das? Kriegen die Kinder das alles mit?
Ja. Rhetorische Frage, rhetorische Antwort? Nein, natürlich nicht. Also Kinder, die in einem Umfeld aufwachsen, in dem psychische Gewalt zwischen den Eltern herrscht, regelmäßig herrscht, es geht nicht von jedem Tag immer wieder, sondern regelmäßig immer wiederkehrend, die sind tiefgreifenden emotionalen Belastungen ausgesetzt. Und auch wenn sie selbst nicht direkt betroffen sind, leiden sie häufig massiv unter den angespannten toxischen Atmosphären. Das wird halt total unterschätzt und das ist auch heute noch eine Sache, die mich wahnsinnig erschüttert, wenn ich dann sage, warum bleiben sie denn? Egal ob Männlein, Weiblein, ist egal. Warum bleiben sie denn? Sie seit 2, 3 Jahren geht die Paarbeziehung den Berg runter. Es ist wahnsinnig toxisch. Und wenn ich das schon sage, dann ist es offensichtlich toxisch. Warum tun sie sich das an? Und dann, ja, wegen der Kinder. Und dann denke ich, hä? Ja, und wegen dem Haus. Und ich will meine Nachbarn nicht verlieren. Und wo soll ich denn dann hin? Und das sind alles so furchtbare Gründe, um sich das weiter anzutun, die ich nicht kleinreden will. Na, also wirklich Angst zu haben, finanziell nicht abgesichert zu sein, keine Betreuungsperson für die Kinder zu haben. Ich habe auch Mütter, die sagen, wissen Sie, was das bedeutet, wenn ich mich von dem trenne? Der hilft mir nicht mit den Kindern. Hatten wir ja bei der letzten Folge auch. Das heißt, ich bin alleine. Das kann ich noch nicht machen. Und die warten dann bis zu einem gewissen Punkt, wo die Kinder selbstständiger sein können und schaffen es vielleicht dann, sich zu trennen. Weil es ist ja nicht so offensichtlich. Also, oder dieser Satz, ja, wenn er mich verprügeln würde, dann wäre ich längst weg.
Ja, ja. Mhm.
Und die Auswirkungen können sich halt bis ins Erwachsenealter ziehen und sowohl psychische als auch soziale Entwicklungen beeinflussen. Und ich finde es so traurig, wenn ich mich umschaue in meinem Freundeskreis und wir sind nun mal eine Generation, wo es noch nicht so schick und Mainstream war, zum Therapeuten zu gehen, über Mental Health zu sprechen und über die Kindheit, dann kommen wir aus einer Generation, wo unsere Eltern halt auch schon Nachkriegsgeneration waren oder Kinder von Nachkriegsgenerationen waren. Und da wurde das alles noch ganz anders gehandhabt und natürlich hat das Altlasten, wie generationsübertragene Traumata, so. Aber das physische Gewalt immer noch heftiger gesehen wird und schädlicher gesehen wird als psychische Gewalt, ist halt meiner Meinung nach auch eine Altlast davon. Also es ist einmal chronischer Stress und Angststörungen können sich entwickeln. Ja, also die Kinder spüren die Spannung zwischen den Eltern, auch wenn nicht gestritten wird. Auch wenn gerade mal Ruhe einkehrt, auch wenn die sich aus dem Weg gehen. Ich hatte eine Familie, die Eltern haben 2,5 Wochen kein Wort miteinander gesprochen. Das war so gewaltvoll. Die haben nicht miteinander gesprochen und maximal sich einen Zettel geschrieben. Wie angenehm stellst du dir das vor als Kind? Und die sagen ernsthaft zu mir, wieso? Im Alltag, davon hat der gar nichts mitgekriegt. Das Fritzchen, what? Ernsthaft jetzt? Wow. Da muss ich ja noch weiter vor anfangen, als ich dachte. Und die Kinder sind ständig in Alarmbereitschaft. Wann eskaliert es wieder? Ich möchte nicht der Grund dafür sein, dass Mama und Papa sich streiten. Ne? Das ist ja häufig, je kleiner die Kinder, desto häufiger ist genau das ja auch ein Gedanke. Mama und Papa trennen sich wegen mir, weil ich so gemein und böse war. Mama und Papa streiten sich wegen mir, weil ich keine gute Note oder weil ich mein Zimmer nicht aufgeräumt habe. Und da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten, wie Kinder dann darauf reagieren. Und folgen können halt dann Schlafstörungen, Nervosität, Konzentrationsprobleme, Rückzug, Essstörung, der ganze Repertoire. Häufig haben betroffene Kinder auch Scham- und Schuldgefühle. Also die Kinder glauben oft, sie seien der Grund für die Konflikte einmal, wie gesagt. Und besonders, wenn ein Elternteil dann dem anderen vorwirft, seitdem die Kinder da sind, interessierst du dich gar nicht mehr für mich. Seitdem die Kinder da sind, lässt du dich total gehen. Seitdem die Kinder da sind, unterstützt du mich gar nicht mehr und bist die ganze Zeit weg. Ja, also wenn die sowas mitbekommen, dann sagen die das natürlich nicht zu einem Kind, aber wie soll sich das bitte für dich anfühlen? Und das kann halt dann zu Selbstwertproblemen und depressiven Symptomen führen.
Ja, und wenn das dann auftritt, dann sind alle auf einmal ganz schockiert und fragen sich, woran hattet ihr liegen?
Ja, woran hattet ihr liegen? Das Kind hat alles. Das Kind hat alles. Einer meiner Lieblingssätze ist, hör mal, weißt du, was ich dafür getan hätte, solche Eltern zu haben? Weißt du, wie meine Kindheit aussah? Weißt du, was ich alles durchmachen musste? Und das hier bringt dich schon dazu, dass du hier zu einer Therapeutin laufen musst?
Ja, aber da haben wir ja auch schon häufiger drüber geredet, dass du ja auch damit strugglest, wenn deine Kinder nicht dankbar sind, aber du ja dann eben solche Sätze nicht bringen kannst, weil deine Kinder das ja überhaupt nicht nachvollziehen können. Es kommt auch immer aufs Alter an, ne? Aber Ich habe auch, glaube ich, vor ein paar Folgen gesagt, so, du kannst dir ja nicht vor den Fernseher setzen, da ist der Gaza-Krieg. So, sei froh, dass du nicht da bist. So, okay. Also, ich kann diesen Frust verstehen, ne? Auch als Elternteil, ne? Total. Weil man ja häufig Sachen extra macht, weil man sie anders machen möchte und so weiter. Aber die Kinder haben doch keine Ahnung davon. Also die Kinder haben doch gar keine Idee davon, was beispielsweise Armut ist, wenn sie keine Armut erlebt haben, was Unsicherheit ist oder whatever, wenn sie das alles noch nie erlebt haben. Deswegen kann man ihnen ja auch keinen Vorwurf machen, wenn sie das dann nicht nachvollziehen können. Also, und was soll das Kind dann machen? So, was soll das mit so einer Aussage anfangen? Okay, tut mir leid, dass ich es nicht wusste, oder dazu sind die ja kognitiv häufig noch gar nicht in der Lage, das dann nachzuvollziehen. Ja,
natürlich. Und ich, wenn ich solche Momente habe, schreibe ich dann irgendeiner Freundin oder, ne, sag zu meinem Mann, boah, diese undankbaren Biester, ey. Und dann sagt er, ja, total. So, weil wir wissen, wie privilegiert die Kinder sind. Und die werden das auch wissen. Irgendwann werden sie es auch wissen. Also meine Große fängt jetzt auf der weiterführenden Schule schon an zu verstehen, ach krass, Özlem hatte jetzt zum wiederholten Male kein Brot mit. Boah, Mama, bei Fritzchen ist es so, der hat überhaupt nicht für die Arbeit gelernt. Der hat gesagt, die Eltern hatten keine Zeit. So.
Hm.
Ja, und vielleicht müssten wir noch mal kurz hier an dieser Stelle erklären, warum wir Fritzchen und Özlem dazu sagen, für alle die zwischendurch immer mal wieder zugeschaltet haben. Das sind unsere Synonyme, das haben wir in unserer allerersten Folge mal erklärt. Also könnt ihr euch gerne auch die noch mal anhören. Das sind unsere Synonyme für alle möglichen Namen, weil das hier natürlich alles anonymisierte Fälle von mir sind. Und immer wenn es um Mädchen oder Jungen geht, haben wir diese Namen ausgesucht.
Genau, also es geht nicht um jemanden mit einem türkischen Hintergrund. Özlem ist wirklich einfach nur so entstanden. Aus dem, ich weiß gar nicht mehr, wie sie entstanden ist. Aber jedenfalls sind Fritzchen und Özlem quasi Stellvertreter für alle Kinder, die in unserem Podcast vorkommen, sozusagen.
Genau. Ja, deswegen, es ist wahnsinnig schwierig und ich verstehe das und ich beiß manchmal auch in die Tischkante und denke, mein Gott, worüber reden wir hier? Und auch meinem Mann fällt es dann häufig schwer, wenn so eine Pipi-Kaka-Sache dann das große Drama ist, also wer jetzt hochgehen soll und den Laptop runterholen soll oder das Tablet runterholen soll, ist dann das große Problem. Oder dass einer eine Dreiviertel-Gurke geschnitten hat und der andere nur eine halbe Gurke. Es ist ja eigentlich herrlich, dass unsere Kinder das als Problem ansehen. Aber natürlich, wenn man dann so gerade im Moment die Nachrichten anschaltet, denkt man, really? Really? Mhm. Das ist jetzt gerade hier der Krisenmoment? Das ist euer Krisenmoment? Da muss man sich natürlich setteln. Und manchmal klappt das mehr und manchmal weniger. Ja, aber an sich sollte man sowas nicht, wenn man eine emotionale Reife besitzt, nicht an die Kinder rantragen. Die werden das irgendwann früh genug leider selber mitbekommen. Was die Kinder dann über Jahre erleben, ist, dass Konflikte nicht gelöst werden können. Und dann geben die halt irgendwann auf. Oder sie werden halt irgendwann so volle People-Pleaser, weil ein kleiner Konflikt für die gefühlt ja was wahnsinnig Schlimmes ist. Stell dir mal vor, du sagst irgendetwas, was deinem Mann nicht gefällt, oder was Mama und Papa nicht gefallen hätte und die hätten einfach mal 2 Wochen nicht mit dir geredet. Dann überlegst du dir beim nächsten Mal 10 Mal, ob du auch nur irgendetwas ansprichst.
Ja, und vor allem die Kinder sind ja smart, ne? Die sehen das ja, die sehen das miteinander. Und die sehen das, wenn das zwischen den Eltern passiert ist, dann merken die sich das. Da hast du mir doch auch mal so ein Video geschickt von so einem Kleinkind, was spielt und die ganze Zeit positives Feedback bekommt. Toll, machst du das, super, super, ganz toll. Und die Frau, die daneben sitzt, lächelt und ist total engagiert mit dem Kind. Und dann auf einmal hört die Frau auf zu lächeln und auf zu positive Resonanzen zu geben. Und dann hört das Kind auch auf zu spielen und sitzt dann irgendwann nur noch stumm da und guckt so. Das heißt, und das Kind war klein, das war 1 oder 1,5 oder sowas, ganz klein. Und da hat man ja auch schon gemerkt, weil man das ja auch häufig dann hört bei so jungen Müttern, die beispielsweise mit dem Handy neben dem Kind sitzen, ne? Und das Kind guckt irgendwie in der Luft rum und die, ja, ach, der guckt doch hier, ne? Der sieht das doch gar nicht, der versteht das gar nicht. Die versteht das sehr wohl. Das Kind kriegt ja mit, kriegt das Miteinander mit, hört die Geräusche, sieht die Gesichter, die Ausdrucksformen und so weiter. Und genau das Gleiche sehen Kinder auch im Miteinander mit den Eltern. Wie reagiert Mama, wenn Papa das macht oder andersrum? Die analysieren das ja. Die sind ja so fixiert auf die Eltern, und das hast du ja auch schon häufig gesagt, die Kinder wollen immer, dass es den Eltern gut geht. Mhm. Das ist das Nummer eins Credo von Kindern. Was kann ich machen, damit es Mama und Papa gut geht? Und wenn irgendwas schlecht ist, bin ich schuld daran gewesen. Und deswegen ist es ja naiv zu denken, dass die Kinder das nicht mitbekommen oder dass das keine Auswirkungen auf die Kinder hat.
Ja. Und wenn die Kinder irgendwann nicht mehr danach schauen, was Mama und Papa gut geht, muss man gucken, warum ist das jetzt so? Warum gehen die in so eine Opposition? Warum gehen die den Eltern so auf den Keks? Und dann, wenn ich reinkomme, hat sich das meistens ja schon verselbstständigt und chronifiziert.
Mm.
Aber die sind ja nicht auf die Welt gekommen und haben gesagt, dir mache ich das Leben jetzt zur Hölle, Mutter.
Ja, ja.
Folgen dieser erlernten Hilflosigkeit sind zum Beispiel Passivität in Stresssituationen, Angst vor Veränderung oder Überforderung im eigenen Leben.
Mhm.
Und eine wahnsinnige Ambivalenz in der Bindung. Also, ich möchte mich gerne ganz eng an jemanden klammern, kann eine Folge sein. Und wenn dann diese Enge geht, dann hat man so panische Angst, enttäuscht zu werden, dass man dann aber schnell wieder geht. Das sind diese ambivalenten Typen, die so, umso schöner es wird, desto mehr gehen die auf Rückzug. Zum Beispiel. Mhm. Ne? Und das ist halt auch so ein Punkt. Also die Kinder lernen ungesunde Beziehungsdynamiken als absolut normal zu sehen. Und dann ist es natürlich so, wenn wir überlegen, was wir in der letzten Folge besprochen haben mit diesem Push and Pull und das als Liebe quasi für sich abzuspeichern, wenn man sowas bei den Eltern erlebt, ja klar, ist es dann auch eher so, dass man denkt, dass das normal ist.
Hm.
Auch diese Spitzen, bist du wieder ein bisschen fett geworden, geh noch mal duschen, das Essen hat schon mal besser geschmeckt. Wenn du das mitbekommst, dass das ein normales Miteinander zwischen deinen Eltern ist, dann ist es natürlich auch eher so, dass das auch deine Beziehung sein wird.
Und nicht nur mit Partnern, sondern auch in Freundschaften und so weiter.
Ja, natürlich. Mhm. Ja, genau. Und später kann es ihnen dann schwerfallen, Vertrauen in Beziehungen aufzubauen und gesunde Grenzen zu setzen. Auswirkungen auf die soziale Entwicklung sind zum Beispiel Probleme in der Schule und in Freundschaften. Ach, nee. Erhöhte Aggressivität oder sozialer Rückzug, weil die Kinder eben emotional überfordert sind. Konzentrationsprobleme durch anhaltenden Stress zu Hause, Schwierigkeiten, stabile Freundschaften aufzubauen, weil sie unsicher in zwischenmenschlichen Beziehungen sind. Die wissen ja nicht, wie löse ich Konflikte. Konflikte sind normal. Ich sage meinen Kindern immer, Streit gehört dazu. Ich streite mich nur mit Menschen, die ich mag. Tatsächlich ist das so. Wenn mir irgendjemand auf den Keks geht, dann reg ich mich kurz drüber auf, aber das ist mir das nicht wert. Dann gehe ich aus der Beziehung raus. So. Ist mir egal. Tschüss, danke. Also, ich streite mich nur mit Menschen, die mir wirklich sehr, sehr wichtig sind, weil mir da auch die Bindung und die Beziehung wichtig ist. Und dass das bleibt und dass das geklärt wird. Aber es ist halt die Frage, ist das ein konstruktiver Streit oder nicht, ne? That's the point.
Bei den Push-and-Pull-Mechanismen ist es meistens kein konstruktiver Streit.
Ja, genau. Zum Beispiel. Manche Kinder werden halt extrem angepasst, so richtige People-Pleaser, um die Konflikte halt zu vermeiden. Ihr Mindset wird dann eventuell sein, ich bin brav, damit Mama und Papa glücklich sind. Ich bin brav, damit Fritzchen bei mir bleibt. Ich bin brav, damit Özlem meine Freundin bleibt. Weil wenn ich ihr sage, dass ich ihr Kleid wirklich nicht gut finde, dann kann es sein, dass sie geht oder nicht mehr mit mir spricht oder ich alleine bin. Und das ist halt total interessant, weil man es sich ja nicht aussuchen kann. Andere werden super rebellisch und aggressiv, weil sie keine andere Strategie gelernt haben, mit Frustration umzugehen und diese Anspannung halt sich irgendwie lösen muss. Und das macht es halt meistens dann durch, ja, Konflikten. Und spannend finde ich, dass man sich ja nicht aussuchen kann, welche Bewältigungsstrategie man sich ja dann
aneignet.
Ja, richtig. Deswegen mit den Zwillingen, das war total spannend, weil gleiche Genetik, das waren eineigige Zwillinge und trotzdem haben die total unterschiedliche Wege da gefunden, damit umzugehen.
Interessant, ja. Ja, es ist ja keine bewusste Entscheidung, ne? Da spielt ja auch super viel mit rein, ne? Und auch die Zwillinge haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht, eventuell, obwohl sie im gleichen Haushalt aufgewachsen sind. Ne? Das haben wir ja auch schon oft gesagt, dass Geschwister ganz unterschiedliche Erfahrungen machen, auch wenn sie ganz nah aneinander sind alterlich, ne? Oder auch wenn sie Zwillinge sind. Also jeder empfindet ja auch Sachen anders und nimmt Sachen anders wahr und nimmt Sachen anders auf. Und manche sind auch resilienter als andere. Ne? Das große Thema Resilienz hatten wir auch schon häufig, dass manche Kinder in den schlimmsten Umständen aufwachsen und dann einigermaßen unbeschadet da rauskommen und man kann sich das gar nicht erklären. Man müsste dann denkt dann, der müsste doch hier. Aber nee, war halt sehr resilient. So.
Ja.
Das gehört ja auch mit rein. Und deswegen haben wir ja auch schon häufig gesagt, dass man nicht grundsätzlich davon ausgehen kann, dass jemand immer schwerst traumatisiert ist, wenn ihm etwas Schlimmes zugestoßen ist. Da haben wir auch eine große Traumafolge, ich glaube sogar mehrere, zugemacht. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich hoch, dass jemand traumatisiert wird, wenn ihm etwas ganz Schlimmes passiert ist. Aber es gibt auch genug Leute, die nicht traumatisiert werden, aus unerklärlichen Gründen, weil der Körper es einfach geschafft hat, das zu verarbeiten. Und das ist natürlich hier auch so. Also es gibt natürlich auch Kinder, die in Haushalten aufwachsen, wo die Eltern die toxischste aller toxischen Beziehungen hatte. Aber der hat jetzt keine krassen Langzeitfolgen davon. So. Also gibt es auch.
Ja, und dann ist ja auch die Frage, also irgendwann kann man das auch nicht mehr den Eltern zuschieben. Irgendwann fängt halt auch die Selbsterziehung an. Dann geht es halt irgendwann darum zu sagen, alles klar, wie komme ich jetzt aus diesem Teufelskreislauf raus? Ne? Und vielleicht hast du eine furchtbare Kindheit gehabt mit ganz viel psychischer Gewalt, aber hast dich relativ früh schon damit beschäftigt und hast schon relativ früh geschafft, mit anderen Menschen zu reflektieren und darüber zu sprechen. Und dann kannst du eine komplett normale Beziehung und ein normales, gutes, psychisch gesundes Leben, so wie es halt möglich ist, hier zu führen.
Was passiert denn im Worst-Case-Szenario? Also wenn jetzt jemand wirklich davon betroffen ist und das nicht wegstecken konnte und dann erwachsen wird und Mitte 20 ist oder noch älter, was für Langzeitfolgen gibt es?
Also es gibt zum Beispiel die Tendenz halt zu diesen toxischen Beziehungen. Wer psychische Gewalt als Kind erlebt hat, hat ein viel größeres Risiko, selbst in eine toxische Beziehung zu geraten und dann halt die ganzen Muster zu wiederholen.
Genauso wie bei körperlicher Gewalt, by the way.
Richtig, genau. Und diese Muster von emotionaler Abhängigkeit oder diese Selbstaufgabe wird dann ganz, ganz tief verankert sein. Und das wirst du dann weiter ausleben quasi in der nächsten Beziehung. Ich kenne auch tatsächlich einige sehr toxische Freundschaften, die halt auch dieses Himmelhochjauchzen zu Tode betrübt und jetzt haben wir dieses Megadrama und jetzt sind wir aber wieder ganz eng und lassen uns am besten tätowieren zusammen und jetzt haben wir aber wieder voll das Drama. Also das muss nicht nur halt im Sinne einer Liebesbeziehung sein.
Mhm.
Ansonsten ist es so, dass sie häufig Schwierigkeiten mit Emotionen haben. Also Kinder, die emotionale Gewalt erlebt haben, lernen oft nicht, Gefühle gesund auszudrücken. Das haben wir eben schon gesagt. Und das lernen sie dann halt erst recht nicht im Erwachsenenalter. Und dann sind das so unterdrückte Emotionen. Und dann kann es sein, dass man zu starken Stimmungsschwankungen neigt. Und das ist dann wieder leider, Leute, emotionale Unreife. Ja, also wenn du total austitschst, wenn dein Kind irgendwie ein Glas umgeschmissen hat oder gerade gesagt hat, du bist doof und ich will dich nicht und ich will jetzt die Schuhe nicht anziehen und du nimmst das total persönlich und rastest daraufhin komplett aus, dann wird das was anderes sein als das umgeschmissene Glas oder dein trotziges Kind. Oder der blöde Chef. Der Chef hat gesagt, die Ausarbeitung ist mir nicht gut genug, geh da bitte nochmal drüber und dann heult jemand da bis zum bitteren Ende und ist völlig verzweifelt wegen so einer Aussage. Das ist halt dann, steht ja nicht in Relation. Natürlich kann das einen treffen, aber die sind dann manchmal so tief erschüttert davon, müssen sich dann erst noch emotional davon erholen. Und es gibt leider ein erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen. Also es gibt Studien, die zeigen, dass Kinder aus toxischen Haushalten eben ein höheres Risiko für Depressionen, Angststörungen oder sogar PTBS haben. Das finde ich krass.
Oh. Mhm. Okay, ja, das finde ich auch krass, ja. Ja, aber je nachdem, was da vorgefallen ist, ne? Also, Trauma ist ja immer relativ, ne? Also, wie gesagt, wenn euch das Thema Trauma noch mehr interessiert, da haben wir auch wirklich intensive Folgen drüber gemacht. Aber ein Trauma ist ja nicht immer nur das, was man irgendwie in Film und Fernsehen sieht. Oder man muss nicht im Krieg gewesen sein, um ein Trauma zu haben. So, sondern Trauma ist einfach ein einschneidendes, lebensveränderndes Ereignis. Und das ist total subjektiv. Also das kann alles sein. Ne? Von Krieg bis zu psychischer Gewalt. So. Und deshalb, also ich finde es auch krass, aber irgendwie, wenn ich drüber nachdenke, macht es auch irgendwo Sinn.
Hm. Ja, weil es geht halt auch um den Cortisolspiegel, ne? Also wo Stress halt wirklich gemessen wird. Und wenn du ein gewisses Stresslevel hast und immer chronisch dieses wahnsinnig hohen Stresslevel ausgesetzt bist, macht das für mich auch Sinn. Aber als ich es das erste Mal gehört hatte, war das für mich auch so, boah, krass, weil PTBS ist einer für mich der krassesten Diagnosen mit.
Hm.
Für mich persönlich zumindest.
Das stimmt. Wenn man jetzt merkt, dass man in so einer Beziehung steckt und man ist reflektiert und man sieht das, dass das was mit den Kindern macht oder man hat Angst, dass das was mit den Kindern machen könnte, was kann man machen, um die Kinder zu schützen, außer seine Sachen packen und wegfahren? Was natürlich das beste Szenario wäre, aber was kann man noch machen?
Also erstmal sich den Gedanken von der Backe schmieren, dass Kinder, die nicht direkt beteiligt oder nicht körperlich geschlagen werden, davon nichts mitbekommen. Das stimmt nicht. Bitte streicht das. Auch wenn psychische Gewalt zwischen euch als Eltern stattfindet und die Kinder nicht davon betroffen sind, dann bekommen die das definitiv mit. Und diese Erkenntnis muss einfach erstmal kommen, dass unsichtbare Gewalt absolut schädlich ist. Was ich dann dazu noch wirklich wichtig finde, ist, den Kindern klarzumachen, dass sie keine Schuld haben und mit denen emotionales Training zu machen, also Gefühle zu benennen. Ich merke, dass du traurig bist. Ich merke, dass du wütend bist. Ich merke, dass du ängstlich bist. Möchtest du darüber sprechen? Welche Lösungsansätze haben wir dafür? Also, um die nicht so mundtot zu machen, wie man sich vielleicht selber fühlt.
Ja, das stelle ich mir aber echt schwierig vor, weil wenn du in so einer Beziehung steckst, hast du ja mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auch selber Probleme, mit deinen eigenen Gefühlen zu connecten, zu reflektieren. Das heißt, das auf deine Kinder zu übertragen, ist ja dann wahrscheinlich auch schwierig, oder? Oder schaffen das viele?
Tatsächlich ist es erstmal das Schwierigste, ein Bewusstsein zu schaffen, dass da psychische Gewalt zwischen den Elternpaaren existiert. Also einige Beziehungen, die ich kenne, die ich als höchst gewaltvoll erleben würde und überhaupt nicht auf Augenhöhe miteinander, die sehen das selber gar nicht so, bagatellisieren das. Und ich bin dann diejenige, die übertreibt, habe ich ja in der letzten Folge auch schon gesagt.
Ja.
Das heißt, das ist für mich eigentlich erstmal das Schwierigste, Leute wirklich zum Sehen zu bewegen, wenn sie das denn wollen. Ich kann niemanden zwingen. Das ist halt auch immer der Punkt in meiner Arbeit, dass alles, was ich tue und alles, was ich sage, eine Möglichkeit und eine Chance bietet. Wenn ich sage, das und das und das würde ich ausprobieren, vielleicht klappt das dann besser mit dem und dem Problem. Wenn die das dann nicht machen, ist das nicht mein Problem. Ich bin nicht persönlich beleidigt, angepisst oder verletzt dadurch. So viel Macht haben die Familien ja gar nicht über mich. Ich muss mir dann einfach nur irgendwann überlegen, okay, bin ich hier noch die richtige Person? Bin ich wirklich noch hilfreich oder eben nicht? Oder sind die Methoden falsch oder ist mein Umgang damit falsch? Das liegt dann alles an mir, das kann ich für mich reflektieren. Und so ist das halt auch. Wenn ich sage, ich empfinde, hier ist eine Massivität an psychischer Gewalt und die rasten komplett aus und sagen, nein, auf gar keinen Fall oder das sehen wir überhaupt nicht so und das ist voll der Holzweg, dann ist das so. Da muss ich für mich irgendwann entscheiden, okay, kann ich da weiter in der Familie drin bleiben und versuchen, es anderweitig die Kinder zu stärken oder was auch immer oder eben nicht.
Aber kann das dann das Umfeld ein Stück weit auffangen? Also wenn das Umfeld sieht, da geht was schief, können Sie dann auch versuchen, das zu stärken bei den Kindern?
Ja, also das ist so der nächste Punkt, sich Hilfe holen, wenn man das selber mitbekommt, kann man auch anbieten, mit den Kindern zum Beispiel diese Gefühle zu reflektieren, mit den Kindern auch Verbündnisse zu schaffen und zu sagen, ich erzähle das der Mama, dem Papa nicht, was du gemacht hast. Ich erzähle das nicht deinen Geschwistern, was du mir gerade erzählt hast, um zumindest eine Vertrauensperson für diese Kinder zu schaffen, wo die vielleicht andere Sachen besprechen können, ohne Angst zu haben, dass das sofort wieder eine Konsequenz hat und Mama und Papa sich dann streiten zum Beispiel. Die Eltern sich dann streiten.
Ja, du hast ja auch mal von einem Fall erzählt. Oh, jetzt versuche ich mich richtig zu erinnern. Jedenfalls war es so, dass da die Großeltern sehr involviert waren. Ich weiß nicht mehr genau, was in der Familie los war. Auf jeden Fall waren die Großeltern sehr involviert. Da ging es auch darum, dass die, ach, bei Bindungsstörung war das, glaube ich. Ja, genau. Und dass halt die Großeltern dann quasi diese Rolle eingenommen haben, sodass die Kinder oder das Mädchen war es, glaube ich, in dem Fall, trotzdem gelernt hat, eine gesunde Beziehung zu jemandem aufzubauen und gesehen hat, wie gesunde Bindung funktioniert, obwohl sie das von den Eltern nicht bekommen hat. Und da war es auch so, dass halt durch diese enge Beziehung zu den Großeltern konnte das aufgefangen werden, obwohl es bei den Eltern nicht möglich war.
Absolut, genau. Und das ist ja häufig auch eine Rolle, die ich manchmal übernehme, wenn ich sehe, okay, bei den Eltern ist nichts mehr zu holen, Elterngespräche machen keinen Sinn mehr und das und Jugendliche brauchen aber Unterstützung, dann übernehme ich ja die Reflexion von außen.
Mhm.
So, und ja, es wäre schlimm, wenn ich jetzt sagen würde, das bringt überhaupt nichts. Ich habe schon einige Jugendliche erfahren, denen das sehr viel gebracht hat, einfach immer wieder einen Abgleich zu haben von der Realität und zu sagen, boah, ich habe jetzt gerade das Gefühl, das und das passiert mit meinen Eltern hier gerade. Frau Kutsch, können Sie mir das mal kurz reflektieren? Ist das so, ist das nicht so? Können Sie mir einen Reality-Check machen? Was ist meine Situation? Was ist meine Rolle hier? So, das fühle ich gerade, das will ich gerade tun. Ist das wieder ein altes Muster oder nicht? Das ist ja dann schon meine Rolle häufig bei Teenagern, wo es halt um diese Erziehungsbeistandschaft geht, ne? Wo klar ist, es geht nur um die Jugendlichen.
Das heißt, diese Erziehungsbeistandschaft bedeutet, dass du gar nicht, also dass du nicht im gesamten Familiensystem arbeitest, sondern dass du nur mit den Jugendlichen arbeitest.
Ja, aus meiner Sicht ist es so, dass die besten Hilfen immer systemisch arbeiten. Das heißt, auch bei einer Erziehungsbeistandschaft ist es im besten Falle so, regelmäßige Elterngespräche zu haben, um natürlich das System von innen heraus zu stärken. Das ist aber manchmal nicht möglich, aus verschiedensten Gründen. Und genau, dann ist es so, dass ich nur mit den Jugendlichen an deren Themen arbeite. Weil klar ist, am Familiensystem an sich lässt sich leider nicht mehr viel verändern.
Ach, was schon traurig genug ist, diese Erkenntnis.
Yes, aber ich bin sehr dankbar darum, dass es in diesem Land so etwas gibt, weil dadurch sind ganz viele Jugendliche eben nicht alleine und können sehr früh in die Reflexion gehen, wenn sie denn wollen. Und manche begleite ich dann bis 18, 19 und dann muss ich Tschüss sagen. Das ist dann schon hart.
Dann schickst du sie in die wilde Welt und hoffst, dass es gut geklappt hat.
Ja, und das Schönste ist dann nach ein paar Jahren einfach von denen dann auch zu hören. Hey, ich habe gerade mein Studium angefangen. Hey, ich bin gerade letztens von einer eine Postkarte gekriegt aus Peru. Das war so cool.
Oh, cool.
Ja, das war richtig cool, genau. Oder die melden sich dann, die haben ja meine Nummer dann teilweise noch oder findet man ja dann auch mein Diensthandy-Nummer dann noch überall. Und ja, dann schreiben die mir. Ich wollte ihnen nochmal schreiben, so und so geht's mir. Also es ist echt schön.
Wir haben jetzt ja schon häufig darüber geredet, am besten packt man seine Sachen und fährt. Am besten ist es natürlich, wenn man den Partner verlässt. Und es ist natürlich schlimm, wenn dann Leute sagen, ja, sie können den nicht verlassen wegen XYZ. Was haben denn Betroffene für Möglichkeiten? Also was kann ich machen, wenn ich merke, ich bin in einer Beziehung, die mir nicht gut tut, ich habe Kinder? Was konkret für Schritte kann und muss ich da einleiten? Wo werde ich geschützt? Wo wird mir geholfen?
Also es gibt manche rechtlichen Möglichkeiten, da wissen viele Leute nichts drüber. Es gibt ja das eine Sorgerecht und viele Elternteile, vor allen Dingen, wenn die in einer Ehe ein Kind bekommen haben, haben geteiltes Sorgerecht. Das bedeutet, beide Elternteile haben 50-50 und das macht dann quasi das Ganze. Und es gibt verschiedene Teile der elterlichen Sorge. Ich glaube, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen.
Mm.
Und das ist natürlich eine Sache, wo man rechtliche Möglichkeiten hat, auch die Kinder zu schützen und denen halt auch Stabilität zu geben, theoretisch. Und das ist für mich ganz wichtig zu benennen. Es gibt hier mal wieder leider Theorie und Praxis, weil theoretisch ist es so, dass je nach Situation es verschiedene Möglichkeiten gibt, das Sorgerecht oder auch das Umgangsrecht anzupassen. Zum Beispiel sagen dann manche Elternteile, ja, das andere Elternteil hat mir so geschadet, hat den Kindern psychisch so geschadet, ich will nur noch begleiteten Umgang. Ich will gar keinen Umgang mehr mit, dass die gar keinen Umgang mehr miteinander haben. Ich will begrenzten Umgang. Und das funktioniert halt leider nicht so einfach. Also in manchen Fällen muss ich ganz ehrlich sagen, Gott sei Dank. Und in manchen Fällen muss ich leider sagen, leider. Weil es gibt ein Elternrecht hier in Deutschland und aus meiner Sicht wird die Praxis häufig Elternrecht vor Kindeswohl praktiziert. Das heißt, ich hatte auch schon Fälle, wo ich weiß, fuck, das tut den Kindern gerade gar nicht gut, dass sie mit dem anderen Elternteil in Kontakt treten. Und es ist aber das Recht des anderen Elternteils, die Kinder zu sehen. Und dann, wenn die klein sind, können die gar nicht viel dazu sagen. Umso älter die sind, desto mehr Gehör wird denen auch verschafft. Man kann 14-Jährigen nicht mehr zwingen, sich mit dem anderen Elternteil zu beschäftigen. Eine 4-5-Jährigen aber schon. Leider. Und wenn die dann sowas sagen wie, ich will die aber nicht sehen, dann sagt das andere Elternteil dann meistens, ja klar, ist ja auch vom anderen Elternteil manipuliert worden. Und dann kommen halt diese Loyalitätskonflikte und ach, das macht dann noch das ganze andere Chaos. Aber an sich ist es so, dass es ein allgemeines oder erweitertes Sorgerecht einfach gibt. Und wenn ein Elternteil durch psychische Gewalt oder Manipulation das Kindeswohl gefährdet, kann theoretisch das gemeinsame Sorgerecht aufgehoben werden und nur einem kann das zugesprochen werden oder auch Teile davon. Also Aufenthaltsbestimmungsrecht.
Aber was muss passieren, dass das möglich ist? Also das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor, wenn ich jetzt dafür kämpfe, dass ich das alleinige Sorgerecht bekomme. Da sind dann Gerichtstermine, da muss ich wahrscheinlich aufzeigen, warum das dem Kind nicht gut tut. Also was muss ich da machen und was braucht es, damit ich das wirklich bekomme?
Richtig, und das ist der Haken. Du brauchst einen Nachweis, dass das Kind durch das gemeinsame Sorgerecht belastet oder gefährdet ist. So, und jetzt sag du mir, wie kann man das denn nachweisen? Ab wann ist es denn belastet und gefährdet? Ab wann ist es eine Gefährdung?
Ja, und dann wird Frau Bernhardit Kutsch ins Gericht zitiert. Ja, erzählen Sie doch mal, Sie arbeiten doch in der Familie.
Genau, und was würden Sie denn empfehlen? Und so weiter und so weiter. Ja, genau, das ist dann der Punkt, wo es dann einfach schwierig wird und wo ich mich dann manchmal auch echt in die Nesseln setzen muss. Genauso wie die Kollegen vom Jugendamt. Ne, die halt leider auch. Da muss man sich dann halt ab und zu sehr unbeliebt machen, wenn man dann etwas empfiehlt, was einem Elternteil halt natürlich überhaupt nicht gefällt. Was auch sehr schwierig ist, weil häufig entscheide ich aufgrund des hohen sichtbaren Loyalitätskonfliktes. Also häufig ist es so, dass der Elternkonflikt so hoch ist, dass ich noch nicht mal davon ausgehe, dass der andere Elternteil dem Kind schadet. Aber dadurch, dass die Übergaben, die Konflikte, die Manipulation, das Kind merkt, dass der eine Elternteil total verstört ist, traurig ist, wütend ist, wenn die Besuchskontakte stattfinden, auch wenn es vielleicht nicht gewordet wird, ist ja die Energie, die mitschwingt, so. Und daraufhin entwickelt das Kind dann verschiedene Verhaltensauffälligkeiten und dann tut es mir in der Seele weh. Ja, dann muss ich dann sagen, der Umgang tut dem Kind nicht gut. Nicht der Kontakt, sondern der Umgang. Also die Zusprechung des alleinigen Sorgerechtes ist in der Realität ein Riesending, weil ich habe viele Elternteile, die alleinerziehend sind und irgendwo in der Weltgeschichte ist das andere Elternteil, was auch noch sorgeberechtigt ist. Und da haben wir ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, die wollen die elterliche Sorge nicht abgeben, aber interessieren sich auch einen Scheiß um ihre Kinder. Mm. Und wenn es dann darum geht, ja, kannst du mir bitte die Gesundheitsfürsorge geben? Auf gar keinen Fall. Und dann müssen die dann 3, 4, 5, 6 Mal nachfragen und wenn die beim 6. Mal dann den Antrag unterschrieben haben für die Zahnspange oder whatever, dann ist es ja keine Gefährdung des Kindeswohls, weil Elternteil war ja kooperativ. Da kriege ich einen über mich. Da kriege ich echt, da frage ich mich manchmal, also wie das System, hat das Lack gesoffen oder was? Das ist halt wirklich dieses Elternrecht vor Kindeswohl. Es ist so kompliziert, als alleinerziehendes Elternteil von einem nicht anwesenden, sorgeberechtigten Elternteil. Unglaublich.
Ja, aber es gibt halt auch eben die Fälle, hast du ja selber gesagt, wo es halt gut ist, ne? Wo du halt ein super engagiertes Elternteil hast, was involviert sein möchte, was sich bemüht, was macht und tut und was von dem anderen Elternteil halt ausgeschottet wird aufgrund von irgendwelchen emotionalen Dramen oder so. Und dem das dann einfach abzusprechen, ist ja auch nicht richtig dann. Also ich glaube, ich finde, das ist wirklich eine komplizierte Angelegenheit.
Ja, ist es auch. Also Leute, theoretisch gibt es die Möglichkeit, begleiteten Umgang, also ne, Treffen mit Anwesenden von einer Fachkraft, das mache ich ja häufig auch, dann gucke ich mir das an, oder Aussetzung des Umgangs bei einer erheblichen Kindeswohlgefährdung, die aber bewiesen sein muss, ja, oder halt sogar Kontaktverbot zu erwirken. Und trotzdem würde ich euch raten, euch Hilfe zu holen in Form von Beratungsstellen oder sozialpädagogischen Familienhilfen, allein um das auszuhalten. Also ich habe auch im privaten Umfeld ein paar Trennungen. Das ist schon heftiger psychischer Stress. Und dann die Frage, wie geht's den Kindern? Oftmals kann man das ja auch gar nicht beeinflussen, was der andere dann da macht oder die andere. Und das ist schon heftig auszuhalten, finde ich. Bei einer toxischen Beziehung ist dann häufig auch das Wechselmodell oft problematisch, ja, weil natürlich dieser ständige Kontakt zwischen den Eltern erforderlich ist. Das heißt, es gibt dann dieses klassische Modell, ist dann dieses Resilienzmodell, was dann häufig beim Gericht beantragt werden kann, wenn beide 50-50 haben wollen. Da lebt das Kind bei einem Elternteil mit dem Umgangsrecht für den anderen. Und das bietet halt oft mehr Stabilität und weniger Konfliktpotenzial. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, wenn die Elternbasis da schwierig ist. Die Frage ist dann halt nur, und die muss Gott sei Dank nicht ich entscheiden, bei welchem Elternteil bleibt das Kind?
Ja, und dann, wenn das Kind dann schon 10 ist, bei wem möchtest du denn wohnen? Das ist eine tolle Frage.
Ja, ist eine tolle Frage. Ja, genau. Ja.
Oh Mann, ey. Das stelle ich mir so scheiße vor als Kind. Echt. Oh.
Ja, weil...
Das ist echt scheiße.
Es verändert sich ja auch. Mit 14 willst du vielleicht lieber bei dem bleiben, wo du länger auf eine Party bleiben kannst.
Ja, genau. Dieses Ausspielen von Elternteilen ist dann nochmal auf einer ganz anderen Ebene.
Total. Und auf jeden Fall. Ich habe auch Scheidungskinder, die sagen, Beste. Die zwei sind so miteinander beschäftigt, die kriegen mich gar nicht mit. Was natürlich erstmal Beste ist. Aber trotzdem sind es halt betroffene Jugendliche, die trotzdem noch irgendwie was miteinander brauchen. Deswegen bin ich ja dann auch da. Und ich versuche dann
zu sagen, oder die halt dann die Eltern so ausspielen, dass sie dann, dass die dem Kind dann alles kaufen, nur um die Gunst des Kindes zu bekommen, ne?
Total,
aber genau. Mama hat gesagt, ich darf da nicht hin. Och, Mano.
Papa, Mama hat gesagt, die fährt mich nicht zu dem Konzert. Aber du würdest doch. Oder ich schlafe dann auch das ganze Wochenende bei dir.
Ja, genau.
So, ne? Und dann ist die Frage, naja, was dürfen Eltern entscheiden alleine und was nicht? Also es ist noch ein ganz großes Thema.
Complicated.
Absolut, genau.
Complicated schon bei Leuten, die eine saubere Trennung hatten, wo keine psychische Gewalt involviert ist. Und jetzt stellen wir uns das Ganze mal mit psychischer Gewalt vor. Also ja, weil die Manipulation geht ja weiter nach der Trennung und die psychische Gewalt geht auch weiter nach der Trennung. Dann das stelle ich mir auch so brutal vor, dass wenn du den Schritt geschafft hast, dich zu trennen, dass du dann trotzdem konstant in Kontakt sein musst wegen der Kinder.
Ja.
Das stelle ich mir so schlimm vor. Weil das Beste, was es wird ja allen dann geraten, so Kontaktabbruch, blockieren, schmeiß den aus deinem Leben oder schmeiß die aus deinem Leben, so, aber das geht ja nicht. Du musst dich konstant damit auseinandersetzen, dass du diesen Menschen für immer in deinem Leben haben wirst und nicht nur das, sondern dass du auch noch einen guten Umgang mit dieser Person pflegen solltest zum Wohl deiner Kinder. Also das ist ja Horror.
Auf jeden Fall. Und deswegen holt euch Unterstützung, um das, diesen Wahnsinn auszuhalten. Das ist wirklich so. Also es ist Horror. Und das Schlimmste für mich ist dann, wenn ich so mit beiden Elternteilen Verständnis aufbringen kann. Wenn ein Elternteil sagt, ja, aber das geht doch nicht so und so und so. Und ich sage, ja. Und das andere sagt, ja, aber das geht doch nicht so und so und so. Und ich sage, Ja, verstehe ich auch, ja. Ja, ja. Was bei heftigen Fällen natürlich auch noch ein ganz großer rechtlicher Faktor ist, sind so Schutzmaßnahmen bei Gewalt und Manipulation. Also wenn psychische Gewalt in eine Bedrohung oder wirklich gefährliche Situation übergeht, gibt es absolut dringende Schutzmaßnahmen. Es gibt das Gewaltschutzgesetz. Bei Bedrohung, Stalking oder psychischer Gewalt kann ein richterliches Annäherungs- oder Kontaktverbot beantragt werden. Und das schützt natürlich dann auch die Kinder vor weiteren Übergriffen. Es gibt eine einstweilige Verfügung. Also falls akute Gefahr besteht, kann man auch beim Familiengericht eine einstweilige Verfügung beantragen, um dann diesen anderen toxischen Elternteil auf Abstand zu halten. Das sind erstmal Maßnahmen, die man ergreifen kann, damit die Situation geprüft werden kann auch.
Aber da ist ja auch die Beweislage wieder schwierig, oder nicht?
Es kommt drauf an. Also wenn du natürlich WhatsApps hast und den Leuten zeigen kannst, dass du dich 15 Mal am Tag anruft, obwohl ihr getrennt seid, dass der die Kinder kontaktiert 18 Mal am Tag, habe ich alles schon erlebt, dann ist es natürlich sehr eindeutig. Dann sage ich immer, geil, notieren Sie das, ne? Das sind richtig gute Fakten. Und genau, zum Schluss gibt es halt dann noch die Möglichkeit, sich ans Jugendamt zu wenden und da halt Beratung und Unterstützung zu beantragen und auch die Geschichten mit dem Umgangsrecht zu besprechen und im schlimmsten Fall halt auch die Entzüge des Sorgerechts.
Wenn man das alles geschafft hat, ist man hat man einen Kopf voller grauer Haare und wahrscheinlich mehr Sorgen als vorher, aber
irgendwann kann man vielleicht das,
dann
wieder
geht
atmen.
Ja auch dann gehen ja auch viele Probleme auch erst los, ne? Alleinerziehendes Elternteil und so. Es ist einfach wirklich schlimm. Also, und das wünsche ich wirklich niemandem. Und ich hoffe, dass die Menschen dann zumindest in so einer Situation auf ein gutes Umfeld zurückgreifen können, eine tolle Familie haben, Freunde haben, die einen da unterstützen. Das ist, glaube ich, viel wert. Aber ja, das stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor.
Auf jeden Fall, ja. Es gibt dann aber noch einen dritten Aspekt, und zwar Unterhalt und finanzielle Absicherung. Also natürlich muss auch ein toxischer Ex-Partner und eine toxische Ex-Partnerin bezahlen. Und häufig nutzen
die
auch diese
Das sind dann
die
Probleme, die kommen, wenn eigentlich alles durch ist.
Genau. Das kommt nämlich dann, weil da denkt man, man hat den Schritt gemacht und man kann wieder atmen. Aber die toxischen Ex-PartnerInnen nutzen finanzielle Abhängigkeit oft ja als Druckmittel, haben wir ja schon besprochen. Und auch da gibt es natürlich rechtliche Wege. Zum Beispiel den Kindesunterhalt. Den kann man auch vom Jugendamt quasi beantragen lassen. Das ist Unterhaltsvorschuss, ne? Und dann muss man das berechnen lassen und Anwalt und so. Aber Kindesunterhalt ist auf jeden Fall ein Punkt. Und es gibt sogar Betreuungsunterhalt. Falls das Kind noch klein ist, kann das betreuende Elternteil auch Unterhalt für sich selbst beantragen. Das wissen viele nicht.
Aber das heißt, dieser Vorschuss, das bedeutet dann, dass das Jugendamt erstmal eine Summe X bezahlt.
Ja.
Und sich das dann vom anderen Elternteil im Zweifel zurückholt.
Genau. Das ist dann nicht so viel wie der Unterhalt vielleicht, weil der wird ja angeglichen und abgeglichen anhand des Gehaltes des anderen Partners.
Ah, okay. Wie viel ist das so ungefähr, Unterhalt? Also wenn jetzt jemand, kannst du das ungefähr benennen? Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Wenn jemand 50.000 im Jahr verdient oder
Ahnung,
so.
Das weiß ich nicht. Es gibt eine Düsseldorfer Tabelle. Die Düsseldorfer Tabelle ist die Tabelle, wo man halt sehen kann, wie viel Unterhalt muss ich zahlen bei dem und dem Gehalt. Da kann jeder im Internet nachgucken.
Ah. Wieso heißt sie denn Düsseldorfer Tabelle? Das ist ja witzig.
Keine Ahnung, habe ich mich auch schon 10-mal gefragt. Weil Herr Düsseldorf sie... Keine Ahnung.
Der gute Herr Düsseldorf.
Dann gibt es noch das Wohnrecht und die Haushaltstrennung. Also falls das gemeinsame Zuhause unbewohnbar ist, kann das Gericht entscheiden, dass der toxische Partner oder die toxische Partnerin ausziehen muss. Und dies kann mit einer einstweiligen Verfügung sogar durchgesetzt werden. Auch mehr als 10 Tage. Also im Großen und Ganzen gibt es viel Unterstützung und Beratung, theoretisch, aber sich da durchzuwühlen, da zu gucken, was ist für mich wichtig, was ist für mich richtig, welchen Weg kann ich gehen, welchen Weg schaffe ich psychisch, da würde ich jedem empfehlen, da wirklich sich gut aufzustellen, sich Hilfe zu holen und auch externe Hilfe. Weil wenn der eine, und ich sage jetzt, ist echt plakativ und plastisch, Wenn die eine sagt, der ist aber ein totaler Narzisst und er sagt, aber sie ist eine totale Borderline-Alte, die hat sie nicht mehr alle. Und das ist nun mal leider oft die Realität, in der ich mich befinde. Du weißt gar nicht, wie viele Narzissten es auf einmal gibt. Das ist ja einer meiner Lieblingsthemen. Und wie viele Borderlinerinnen es auf einmal gibt, sobald man in der Trennung ist, kann häufig nur eine dritte neutrale Person das irgendwie so ein bisschen die Wogen glätten. Es gibt Verfahrenskostenhilfe. Also falls finanzielle Mittel fehlen, kann Unterstützung für die Gerichtskosten auf jeden Fall beantragt werden beim Staat. Und es gibt ja auch extra Opferschutzanwälte. Und es gibt den Weißen Ring, ne, für Opferschutz, wo man einfach auch Gelder nochmal beantragen kann. Und bei psychischer Gewalt oder Bedrohung können spezialisierte Anwälte da auch tatsächlich gut helfen, auch wenn Kinder involviert sind.
Ich glaube sowieso, dass das Allerwichtigste in so einer Situation ist, dass man sich erstmal an eine Beratungsstelle wendet, damit man überhaupt erstmal weiß, was für einen Anspruch man überhaupt hat. Also ja, man hat so viel Anspruch auf irgendwelche Sachen, das weiß man gar nicht. Also das wissen schon Leute nicht, die nicht in so einer Situation sind, was man alles von der Steuer absetzen kann beispielsweise, ne? Oder was für Zuschüsse man bekommt und so. Und das, was du auch gerade gesagt hast, ne? Dieser Unterhaltsvorschuss, ne? Oder Betreuungsgeld bei Kleinkindern oder auch was man alles machen kann, welche Art von Unterstützung man bekommen kann, auch kostenlos, wie man das beantragt und so. Das sind alles Sachen, die man herausfinden kann, wenn man sich an eine Beratungsstelle wendet. Die bieten alle kostenlose Gespräche an. Also da muss man nicht irgendwie erstmal 150 Euro Beratungsgebühr zahlen. Das ist alles, also vieles auf ehrenamtlich oder staatsfinanziert. Also und das kann man auch ganz unverbindlich machen. Also ihr könnt euch auch an den Weißen Ring wenden beispielsweise oder bei anderen Organisationen, ohne dass ihr sofort euren Partner verlassen müsst oder dass ihr sofort irgendwie eine Klage einreichen müsst oder irgendwas. Das sind ganz unverbindliche Gespräche mit Leuten, die sich wirklich damit auskennen und die Plan haben und die auch sich im Umgang mit Opfern und Tätern auskennen. Also ich glaube, das ist wirklich was, wo auch immer so eine Hemmschwelle ist, dieser erste Schritt zu Beratungsstellen oder einfach irgendwo mal anzurufen. Aber das bedeutet nicht, dass ihr jetzt sofort am nächsten Tag vor Gericht sitzt. So.
Ja, Mimi, was soll ich sagen? Das hätte ich nicht besser sagen können. Sehr gut. Sie lernen dazu, Frau Benhadid.
Ja, siehst du mal. Ich habe gerade mal ganz kurz noch, ich habe gerade mal die Düsseldorfer Tabelle gegoogelt. Und das finde ich ja schon interessant hier. Also, das ist aufgeschlüsselt nach Nettoeinkommen und nach Altersstufen der Kinder, also 0 bis 5, 6 bis 11, 12 bis 17 und ab 18 Jahren. Und ich finde das schon echt, also gut, ich habe keine Ahnung, wie viel Kinder kosten. Du wirst wahrscheinlich gleich einen Lachanfall bekommen, wenn du diese Summen hörst. Aber ich finde das schon viel. Beispielsweise, wenn du bis 2.100 Euro netto bekommst, musst du für einen 12- bis 17-Jährigen 650 Euro Unterhalt bezahlen.
Mhm.
Das finde ich schon viel. Stell mal vor, du hast zwei Kinder.
Ja, oder drei. Boah. Deswegen zahlen die meisten ja auch nicht ihren vollen Unterhalt.
Mhm. Boah, aber das finde ich schon krass. Und je nach, also es ist dann halt hier gestaffelt, ne, das Nettoeinkommen. Wenn du 2.100 bis 2.500 Nettoeinkommen hast, dann sind es nicht 650, sondern 682. Und das geht dann immer weiter hoch. Und das Höchste, was jetzt hier aufgelistet ist, wenn du Nettoeinkommen von 11.200 hast, dann musst du fast 1.300 Euro Unterhalt bezahlen. Und Derjenige, der natürlich 11.000 verdient, ne, den kratzt das natürlich weniger als jemand, der 2.500 Euro verdient. Also das finde ich schon. Also wenn du drei Kinder hast, ne, irgendwie 7, 8 und 13, ja, dann.
Dann wird das auch nochmal anders berechnet, glaube ich.
Ja, wird es nochmal anders berechnet. Ja, wahrscheinlich, ja, wahrscheinlich.
Weil der Unterhalt, das geht halt auch, und das verstehen halt viele Elternteile nicht, davon bezahlt man die Miete.
Ja, ja, genau.
Strom, Wasser, also wenn das Kind ein eigenes Zimmer haben soll, ja, dann muss der andere Partner dafür mitzahlen. Ja, sorry, ja. Dann ist das so.
Genau, das ist nicht nur das, was die Kinder an Taschengeld bekommen und die Klamotten, die sie sich kaufen, sondern es sind ja auch die Kosten, dass du dann in der Stadt eine Vier-Zimmer-Wohnung haben musst. So.
Zum Beispiel, genau. Und was ist mit den Hobbys? Und was ist mit den Klamotten? Sag einem 18-Jährigen oder einem 15-Jährigen mal, ja, du kriegst nur eine 30-Euro-Jeans.
30 Euro finde ich jetzt nicht so schlimm. Meine Jeans kosten auch nur 30 Euro.
Ja, aber in dem Alter, damals wollte ich auch eine Miss 60 haben. Na, was ist mit einem Handy? Was ist mit Handyvertrag? Was ist mit Essensgeld für die Schulen? Was ist mit einer Busfahrkarte? Also das ist eben das, was ganz oft unterschätzt wird. Mm. Deswegen, wenn Kinder zu mir sagen, ja, Kindergeld ist mein Geld. Ich hab Mama gesagt, ich will mein Kindergeld. Sag ich, ja, machen wir. Kriegen die Eltern ja immer erstmal Schnappatmung, wenn ich sag, kriegst du. Und die so, dann sag ich, dann zahlst du bitte Miete an deine Eltern. Strom, Wasser, Lebensmittel, ne, im Handy. So, und meistens sind die dann in Minus. Dumm gelaufen. Dann sag ich, kannst du ja nochmal überlegen, ne? Wäscheservice. Und was ja häufig auch nicht gesehen wird, ist, wenn man kleine Kinder hat, dann können die meisten Elternteile, die nachmittags die Kinder betreuen, auch nicht arbeiten gehen.
Ja, klar, logisch. Du zahlst natürlich auch dafür, dass dein Partner im Zweifel Teilzeit ist.
Dann finde ich es dann total witzig, wenn das andere Elternteil dann sagt, ja wie, Klassenfahrt, das kann dann deine Mutter bezahlen. Die kann das bezahlen. Ich gebe dir jeden Morgen jeden Monat Unterhalt.
Jeden Morgen wäre schön.
Ja, jeden Morgen wäre schön. Das hat nichts damit zu tun. Also auch Geburtstage und Klassenfahrten sind davon nochmal auszunehmen.
Ja, das ist nur eins der vielen Dinge, womit man sich dann leider rumschlagen muss, wenn die Trennung vollzogen wurde. Trotzdem, Leute, auch wenn wir jetzt gesagt haben, wie schlimm das ist und wie viele Probleme man hat, wenn es euch in der Beziehung schlecht geht, eine Trennung lohnt sich immer. Ich möchte jetzt nicht, dass der Eindruck entsteht, weil wir gesagt haben, wie kompliziert und wie schlimm das alles ist. Eine Trennung lohnt sich und ihr seid nicht alleine. Und wir haben ja gerade schon gesagt, Beratungsstellen, Freunde, Familie, holt euch Support. Weil es ist keine Option, in so einer toxischen Beziehung zu bleiben. Und die Kinder kriegen das zu 1 Million Milliarden % mit. Und dieser Satz, ich bleibe für die Kinder, den könnt ihr euch direkt mal aus eurem Hirn kloppen. Denn das bringt 0,0 gar nichts. Damit macht ihr es im Zweifel nur noch schlimmer. Amen to that. Oh, ja, Freunde, jetzt ging es wieder um ganz viele schreckliche Themen. Ich hoffe, ihr konntet etwas Informatives daraus mitnehmen. Und vielleicht, wenn ihr selbst betroffen seid oder wenn ihr jemanden kennt, dann verweist doch bitte auf die Folge. Und wir wollen damit vor allem zeigen, dass das nichts Außergewöhnliches ist, dass es super viele Menschen betrifft, dass es mehr Menschen betrifft, als man meint und dass man da selber auch ganz leicht reinschlittern kann. Also das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie Hartz-IV-Empfänger ist oder irgendwelche Familiengeschichten schon gehabt haben muss, um in eine psychische Gewalt zu kommen. Das hat 0,0 was damit zu tun. Das ist ja sowieso das Credo unseres Podcasts. Es betrifft jeden. Und das ist auch nicht schambehaftet und da muss man sich nicht für schämen. Deswegen, Leute, passt auf euch auf und guckt auf euch.
Absolut. Wie unser Titel schon heißt, hinter jeder Tür einfach.
Hinter jeder Tür, Leute, ganz genau. Jo, und damit würde ich sagen, schließen wir diese Folge ab. Ich hoffe, wie gesagt, ihr konntet was daraus mitnehmen. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche, Hoffnungen, Anregungen habt, wie immer, könnt ihr uns das gerne schicken. Auch spezifische Fragen könnt ihr uns gerne schicken. Sarah wird sich dann bemühen, das zu beantworten für euch. Und ansonsten passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.
Tschüssi. In diesem wunderschönen Frühlingstag.